Lothar Seiwert. Ausgetickt. Selbstbestimmt statt fremdgesteuert. Abschied nehmen vom Zeitmanagement. Blink Nummer 1. Das Rezept gegen Stress heißt Selbstbestimmung. Burnout ist als Volkskrankheit in aller Munde. Scheinbar sind Stress und ein zu komplexer Alltag die größten Schädlinge, die an unserer Gesundheit nagen. Wenn wir nach Ursachen dafür suchen, beklagen wir ein zu hohes Arbeitspensum und ein Übermaß an Verantwortung, unter dem wir zusammenzubrechen drohen. Aber sind zu viel Arbeit und Verantwortung wirklich der Kern des Problems? Erstaunlicherweise gibt es viele Menschen, die trotz eines hohen Arbeitspensums entspannt bleiben. Der Dalai Lama zum Beispiel ist der Inbegriff der Gelassenheit, das absolute Gegenteil eines Gestressten. Das liegt aber nicht daran, dass er wenig Verantwortung trägt, denn immerhin führt er ein unterdrücktes Volk von 6 Millionen Menschen an und bereist am laufenden Band die ganze Welt. Das Geheimnis seiner Ruhe? Er macht sich von niemandem abhängig und lässt sich auch nicht durch Meinungen und Geschmäcker anderer lenken. Ein Indiz dafür ist sein Twitter-Account. Der Dalai Lama twittert Nachrichten an Millionen Abonnenten, er selbst folgt aber niemandem. Der Schlüssel zu seiner Gelassenheit ist also sein hohes Maß an Selbstbestimmung. Die Abhängigkeit von anderen und das Gefühl, von jemandem beherrscht zu sein, stressen uns. Nicht das Arbeiten an sich, sondern Fremdbestimmung führt zu Erschöpfung und Burnout. Ein Beispiel, das viele Menschen kennen. Auf dem Weg zu einem wichtigen Termin streikt plötzlich der Zug, in dem wir sitzen. Wir haben keinerlei Einfluss auf die Situation und können nichts tun, um eine Verspätung zu verhindern. Das Ausmaß an Fremdbestimmung ist maximal und der Stresspegel steigt. Ganz anders, wenn wir zu Fuß unterwegs sind. Wir haben es selbst in der Hand, rechtzeitig loszugehen oder unterwegs einen Zahn zuzulegen. Wir handeln also eigenverantwortlich und selbstbestimmt. Der Stress bleibt aus. Blink Nummer 2. Unsere Beweggründe engen uns ein. Jeder Mensch wird von bestimmten individuellen Motiven und Werten getrieben und richtet sein Leben nach ihnen aus. Für unsere Ziele tun wir vieles. Manchmal ist das gut für uns, manchmal schadet es. Für Zugehörigkeit, Geld und Prestige provoziert so mancher von uns Stress und Burnout. Stehen große Lobreden und verheißungsvolle Zusatzboni in Aussicht, nehmen wir 5 Aufträge gleichzeitig an und schlafen nicht mehr richtig, um rund um die Uhr erreichbar zu sein. Unsere Motive machen uns also in hohem Maße abhängig, zerstören unseren Lebensalltag und im schlimmsten Fall sogar unsere Gesundheit. Nicht nur Werte können bei Menschen Abhängigkeit schaffen, sondern auch die vorherrschende Vorstellung der eigenen Rolle als soziales Wesen. Manche Leute fühlen sich oft auch nur vorübergehend besser in kollektivistischen Gesellschaften aufgehoben und sind stark vom Wir-Gefühl geprägt, etwa Familienmenschen, Fußballfans oder Mitglieder großer Religionsgruppen. Andere stecken eher in individualistischen Phasen, in denen das eigene Wohlbefinden oder Machtstreben im Vordergrund steht. Sowohl die eine als auch die andere Einstellung kann abhängig und unfrei machen. Unabhängigkeit dagegen ermöglicht eine Haltung, mit der man flexibel auf die Welt blickt und ein versöhnendes Gleichgewicht zwischen sich als Individuum und als soziales Wesen herstellt. Nach persönlicher Unabhängigkeit streben, aber nicht auf Kosten anderer, bedeutet wirkliche Souveränität. Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela zeigte vorbildhaft, wie man das Streben nach Selbstverantwortung und Unabhängigkeit mit dem Schutz anderer verbindet, als er nach der Rückkehr in die Politik nach 27 Jahren politischer Gefangenschaft den südafrikanischen Bürgerkrieg verhinderte. Blink Nummer 3. Unser Arbeitspensum hat nichts mit einem Burnout zu tun. Bei öffentlichen Diskussionen über Stresskrankheiten wie Burnout kommt immer wieder dasselbe Argument. Zu viel Arbeit macht den Menschen gestresst und krank. Wie kommt es aber, dass es Menschen gibt, die die ganze Woche durcharbeiten und kerngesund sind? Oder dass Arbeitslose einen genauso hohen Stresspegel haben können wie jemand mit einer 60-Stunden-Woche? Nicht das Maß der Arbeit ist Auslöser für Stress, ebenso wenig fehlendes Zeitmanagement. Es ist allein die innere Einstellung zur Arbeit, die zählt. Burnout-Patienten sind keine Opfer, sondern haben sich für den falschen Job entschieden oder kein gesundes Verhältnis zu ihm. Die Krux liegt im Müssen. Wer zu einem Mehr an Arbeit für etwas gezwungen ist, das er nicht will, hat Stress. Auch hier gilt, das Problem liegt in der Fremdbestimmung. Den Arbeitsplatz sollte jeder Mensch selbst wählen oder ihn so gestalten, dass er ihn mag. Das hat nichts mit Prestige oder dem Gehalt zu tun. Man kann sowohl als Toilettenfrau als auch als Topmanagerin ausgeglichen und stressfrei sein, wenn man es aus Überzeugung tut. Der ehemalige Herzchirurg Markus Studer schreibt in seinem Buch, wie er zum Fernfahrer wurde und darin seine Gelassenheit wiederfand, die er als Chirurg verloren hatte. Niemand würde behaupten, dass es stressfrei ist, stundenlang mit einem Laster auf der Autobahn unterwegs zu sein. Das Beispiel zeigt aber, dass man seine Arbeit nur mögen muss, um weniger Stress zu erleben. Auch große Verantwortung ist entgegen der gängigen Meinung kein stressfördernder Faktor, wenn man sie selbst wählt. Ursula von der Leyen zum Beispiel ist 7-fache Mutter, Ärztin und hat mehrere wichtige Ministerinnenämter bekleidet. Vom Burnout ist sie meilenweit entfernt und tritt stets ruhig und souverän auf. Sie würde mit ihrem Energieüberschuss wohl eher unter zu wenig Arbeit leiden. Blink Nummer 4. Erfolg ergibt sich aus Selbstbestimmung, nicht umgekehrt. Es gibt Menschen, denen das Glück in den Schoß gefallen zu sein scheint. Im Job erzielen sie mühelos Erfolg um Erfolg, arbeiten effizient und viel und wirken dabei immer souverän und gelassen. Wie machen sie das bloß? Sich jahrelang überehrgeizig mit Arbeit zu überhäufen und dabei auf Spaß und Erholung zu verzichten, kann nicht des Rätsels Lösung sein. Denn das machen viele und dementsprechend müsste es viel mehr mit Erfolg gesegnete Menschen geben. Glückskinder hingegen suchen sich selbst verantwortlich aus, was und warum sie arbeiten und lassen sich dies nicht von anderen diktieren. Sie sind hinzuorientiert. Das bedeutet, dass sie mit Weitblick festgelegt haben, wo sie hinwollen. Auch wenn sie offiziell einen Vorgesetzten haben, sind sie gewissermaßen ihr eigener Chef. Sie bestimmen über sich selbst. Helmut Schmidt war so jemand. Er war ein guter, geachteter und souveräner Politiker und Mensch, weil er seinen eigenen Standpunkt vertrat, auch mal gegen die eigene Partei, wenn er davon überzeugt war. Er hatte stets das Wohl des Landes im Sinn und folgte seiner persönlichen Weltsicht, anstatt sich von anderen Meinungen und Wählerstimmen abhängig zu machen. Er war erfolgreich durch Selbstbestimmung. Ein anderes Beispiel ist Steve Jobs, der mit seinen Ideen nie versuchte, es irgendwem recht zu machen. Im Gegenteil, er wurde anfangs verlacht, setzte seine Visionen aber trotzdem um, veränderte damit die Welt und wurde Multimilliardär. Entscheidend ist, dass Erfolgsmenschen nicht etwa als solche geboren werden und es sich schlicht leisten können, nur nach eigenem Gutdünken zu handeln. Sie schlagen den Weg der Selbstbestimmung ein, bevor sie erfolgreich werden. Steve Jobs zum Beispiel verfolgte seine eigensinnigen Visionen schon lange, bevor er mit Apple das erfolgreichste Unternehmen in der IT-Branche anführte. Blink Nummer 5. Wille und Fokus führen uns zu unseren Zielen. Haben wir erst einmal herausgefunden, welche Dinge uns wichtig sind, erreichen wir diese am besten, indem wir uns voll und ganz auf sie konzentrieren. Diese Zielstrebigkeit ist eine Gabe, die man bei vielen Führungspersönlichkeiten findet. Willenskraft und Fokus müssen dabei Hand in Hand gehen, um Resultate hervorzubringen. Der Wunsch, allein allerlei undefinierte Ziele zu erreichen, gibt uns keine greifbaren Ergebnisse. Die beliebte Floskel, eigentlich müsste man mal, erfasst am besten das Ungleichgewicht zwischen den Wünschen und dem Willen der meisten Menschen. Der Satz formuliert ein potenzielles Ziel, für dessen Erfüllung man die Verantwortung jedoch dem Zufall oder dem Universum überlässt und nicht dem eigenen Handlungswillen. Ein bestimmtes Ziel im Auge zu behalten, darauf zuzusteuern und dabei immer durchhalten zu können, zeugt von Unabhängigkeit und ist enorm wichtig, wenn man autonom sein will und Erfolg sucht. Der Lohn für den richtigen Fokus folgt spät, aber sicher. Demosthenes soll als Kind qualvolle Sprechübungen mit Kieselsteinen gemacht haben, um seine Stimme zu stärken und für alle hörbar zu sein. Aus ihm wurde der größte Redner des antiken Griechenland, weil er stets ein eigenes, selbstgewähltes Ziel im Fokus behielt und Ausdauer bewies, bis er die Früchte ernten konnte. Erfolgreiche und selbstbestimmte Menschen sind nicht nur wunschstark, sondern zugleich auch willensstark. Sie visieren das Ziel überzeugt an, einmal einen Marathon zu laufen, und stellen dafür unwichtigere Dinge hinten an. Sie besorgen sich am nächsten Tag die Laufausrüstung, legen für das Training ihre übrigen Hobbys auf Eis, verzichten auf ihr Feierabendbier und stehen beim nächsten Stadtmarathon am Start. Blink Nummer 6. Gegen den Strom bedeutet gegen den Stress. Eine Form der Fremdbestimmung, die wir vermeiden sollten, uns von den Meinungen und dem Denken anderer beeinflussen zu lassen. Denn das macht nicht nur unfrei, sondern bereitet uns unnötigen Stress. Leute, die gestresst sind, sind häufig notorische Ja-Sager. Sie sind diejenigen, die sich die Botengänge nach Feierabend aufheizen lassen und die immer spontan die lästige Organisation der Betriebsfeier neben ihrem normalen Job übernehmen. An den richtigen Stellen Nein sagen zu können, wenn die allgemeine Tendenz in die andere Richtung geht, ist eine wichtige Form der Selbstbestimmung und ein gutes Mittel gegen Stress. Entscheidungen zu treffen, weil es alle ebenso machen oder weil etwas in Mode ist, kann einen von der eigenen Überzeugung abbringen und sogar gegen die Wand fahren lassen. Das zeigt zum Beispiel die Pleite um das Jahr 2000, als alle Welt plötzlich Aktien von New Economy Unternehmen kaufte, weil es eben gerade als angesagt galt, ein Phänomen des Trittbrettfahrens, das sich spätestens mit dem Platzen der Dotcom-Blase als völliger Fehlschlag herausstellte. Selbstbestimmte Menschen antworten oftmals mit einem bestimmten Nein auf Anfragen, zu denen alle anderen sich hinreißen lassen würden. Oder sie bejahen umgekehrt Dinge, die die Mehrheit ablehnt. Das ist zwar in dem Moment aufwendiger und sie müssen sich stets verteidigen, dafür können sie sich aber hundertprozentig auf die Sachen konzentrieren, die sie wirklich wollen. Wer nicht gelernt hat, gegen den Strom zu schwimmen und immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen will, macht sich damit indirekt mehr Arbeit. Klüger ist es, ab und an Aufgaben zu delegieren und sich so Stress zu ersparen. Denn dann können wir uns auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren, anstatt unsere wertvolle Energie an Sachen zu vergeuden, die andere für wichtig erachten, wir aber nicht. Blink Nummer 7. Arbeit und Lebensqualität gehören im Idealfall zusammen. Noch schlimmer als die eigene Arbeit nicht selbst auszusuchen, ist es, sie als sinnlos zu empfinden. Wenn die Arbeit zu etwas verkommt, das lediglich der Lebenssicherung dient, ohne einen tieferen Sinn zu haben, wird sie zum Dauerstresser. Die gängige Unterscheidung zwischen Arbeit und Leben ist vollkommen ungesund. Viele von uns versuchen krampfhaft mit Zeitmanagement ein Gleichgewicht zwischen der Arbeitszeit und der sogenannten Freizeit herzustellen. Das impliziert die Auffassung, während des Arbeitens unfrei zu sein und demnach nicht selbstbestimmt. Das Ziel sollte aber nicht sein, die beiden Lebensbereiche gegeneinander auszuspielen, sondern deren Unterschied aufzulösen und die Arbeitszeit ebenfalls als Lebenszeit zu begreifen. Das funktioniert, indem wir Dinge erkennen, die für uns Sinn stiften und diese in unsere Arbeit integrieren. Können wir keinen Zusammenhang zwischen Lebenssinn und Arbeit herstellen, empfinden wir sie als stressig und lästig. In diesem Fall ist jedes Zeitmanagement unbrauchbar zur Stressreduktion und wir sollten uns lieber eine Arbeit suchen, mit der wir uns so identifizieren können, dass sie keine Last mehr ist, sondern zum festen Lebensbestandteil wird. Oprah Winfrey hat mit ihrer einflussreichen Fernsehshow bereits so viel verdient, dass sie sich zurücklehnen könnte und bis zum Lebensende nicht mehr arbeiten bräuchte. Das tut sie aber nicht. Sie arbeitet nicht weniger, da Leben, Arbeit und Freizeit für sie dasselbe sind. Menschen, die unter ihrem Job leiden, ändern ihre Situation aus einem Sicherheitsbedürfnis heraus oftmals nicht. Wenn Stresskrankheiten drohen, ist dies aber manchmal die einzige Option. Denn jeder sollte einen Job haben, bei dem er während der Arbeitszeit tun kann, was er gerne macht. Das erstickt den meisten Stress im Keim. Blink Nummer 8. Proaktives Handeln befreit uns aus der Fremdbestimmung. Eines der größten Stressfaktoren in der Organisation des Alltags sind andere Menschen. Sich auf andere verlassen zu müssen, kann eine unglaubliche Belastung sein. Da menschliche Fehler nicht zu vermeiden sind, ist Proaktivität ein gutes Mittel zur Stressreduktion. Wenn Fehler anderer die eigene Arbeit beeinflussen, also eine Fremdeinwirkung uns in unseren Plänen behindert, führt das meistens zu Stress. Dagegen hilft proaktives Handeln, mit dem wir die Kontrolle über eine Situation von vornherein in die eigenen Hände nehmen. Proaktiv handeln heißt, mögliche Fehler anderer stets einzukalkulieren, vorauszuschauen und alle eventuellen Hindernisse durch vorherige Eingriffe auszuschließen. Das beginnt damit, 2 Stunden vor einem wichtigen Präsentationstermin vor Ort zu sein und vorher zu klären, wie die Rahmenbedingungen und die Situation dort sind. Ein bekanntes Szenario: Zur geplanten Präsentation fehlt plötzlich der Adapter für den Laptop und man muss schließlich jemanden losschicken, um einen zu besorgen. Das sorgt für Panik und Aufregung. Routinemäßig vorbereitet zu sein und für alle nötigen Teile selbst zu sorgen, wirkt möglichem Stress entgegen. Auch Termine und Abmachungen schriftlich zu fixieren, kann nervenaufreibende Situationen vermeiden. Bei allem Vertrauen, etwas schriftlich zu vereinbaren, beugt Missverständnisse vor und lässt eine mögliche Quelle von Konflikten und Stress versiegen. Natürlich lässt sich nicht immer jeglicher Stress vermeiden. Manchmal heißt eine proaktive Grundeinstellung auch, eine kontrollierte Menge an Stress in Kauf zu nehmen, um später vor wesentlich größerem geschützt zu sein. Sich mit einem schwierigen Geschäftspartner anzulegen und ein anstrengendes Gespräch in Gang zu setzen, kann einen Deal sichern, der durch bloßes Warten vielleicht verloren gegangen wäre. Wir sollten als Protagonist unseres eigenen Lebens immer der oder die Erste vor Ort sein und nicht auf andere warten müssen. Blink Nummer 9. Ohne Prioritäten leiden wir trotz Zeitmanagement unter Stress. Unser Alltag wird zunehmend komplexer. Tausende von Terminen und Verpflichtungen müssen koordiniert werden. Zeitmanagement ist das große Thema, mit dem sich Bestseller-Autoren, Coaches und Seminarleiter beschäftigen. Sie lehren uns den effizienten Umgang mit unserer eigenen Zeit, was aber für viele Menschen völlig nutzlos ist, weil sie nicht wissen, was sie in ihrer Zeit überhaupt schaffen wollen. Zeitmanagement ergibt nur Sinn, wenn wir wissen, wie wir Prioritäten setzen. Falsche Prioritäten erzeugen Stress, den wir auch mit den besten Tools zur Selbstorganisation nicht in den Griff bekommen. Wir müssen herausfinden, was für uns das Wichtige und das Richtige ist und uns dann darauf konzentrieren. Gesundheit und Wohlbefinden gehen selbstverständlich vor, Kinder und der Partner auch. Viele Menschen vergessen dies aber in ihrer Zeitplanung und wundern sich dann, warum sie trotz exzessiven To-Do-Listen-Abhakens stresskrank werden. Um die richtigen Prioritäten zu setzen, müssen wir einen Adlerblick entwickeln, um aus der Vogelperspektive das große Ganze zu erkennen. Was ist mir wichtig im Leben? Was genau möchte ich erreichen? Dann heißt es Prioritäten setzen. Das ist essentiell. Anschließend sind wir viel unabhängiger und dadurch gelassener, als wenn wir unsere persönlichen Prioritäten in Ratgebern suchen. Beim richtigen Zeitmanagement geht es also darum, eigene Entscheidungen treffen zu können und selbstbestimmt festzulegen, was wann gemacht werden muss. Wenn wir den falschen Zielen hinterherlaufen, können wir unseren Dauerstress mit keiner Zeitmanagement-Technik bekämpfen. Blink Nummer 10. Weniger Tempo ist auch weniger stressig. Seit der Entstehung menschlicher Gemeinschaften beschleunigen sich die Arbeitsabläufe in ihnen beständig. Auch die Komplexität unserer Welt ist durch immer mehr Wissen und Technologie stark gewachsen. Mit zunehmender Zivilisation müssen immer mehr Menschen zusammenleben und wir haben Vernetzungen, Informationssysteme und Gesellschaftsstrukturen aufgebaut, die ein immer höheres Lebenstempo erfordern. Sogar unsere Gehgeschwindigkeit hat in den vergangenen 150 Jahren messbar zugenommen. Um der ständigen Steigerung an Komplexität und Tempo Herr zu werden, wurde das Zeitmanagement erfunden, ohne dass wir bisher scheinbar gar nicht mit dem Leben Schritt halten konnten. Schon mit dem Aufkommen moderner Handelsbeziehungen war derjenige, der die meisten Termine jonglieren konnte, klar im Vorteil. Noch bis vor kurzem war die Fähigkeit, jede Minute des Tages effizient durchzutakten und damit 100 verschiedene Verpflichtungen am Tag abhaken zu können, ein Garant für Erfolg. Nur nützt es uns langsam nicht mehr, um unsere ausgebrannte Gesellschaft vor dem Massenburnout zu bewahren. Die immer höhere Termindichte im Alltag macht heute ein Zeitmanagement immer schwieriger und lässt Stresskrankheiten unvermeidlich erscheinen. Unsere viel zu komplexe, rasende Gesellschaft ist wie ein Fass, das überzulaufen droht. Die Grenze des Menschenmöglichen ist erreicht. Ab jetzt droht unsere Gesellschaft, unproduktiv zu werden. Und es ist an der Zeit, die Notbremse zu ziehen. Während es bisher ausschließlich um Beschleunigung des Lebens ging, also darum, möglichst viel in möglichst wenig Zeit zu schaffen, macht genau das heute immer mehr Menschen krank. Daher ist nun das Gegenteil nötig. Wir müssen uns jetzt die Fähigkeit zur Entschleunigung und zur Vereinfachung des Lebens aneignen. Anstatt immer mehr Aufgaben in immer kürzerer Zeit zu erledigen, müssen wir lernen, Aufgaben wegzulassen und unseren Terminkalender zu entschlacken. Das waren unsere Blinks zu Ausgetickt von Lothar Seifert. Die Kernaussage dieses Buches ist: Stress entsteht, wenn Menschen fremdgesteuert sind und nicht frei entscheiden, wie und wofür sie leben und arbeiten wollen. Ein ausgeklügeltes Zeitmanagement kann Stresskrankheiten nur dann vermeiden, wenn wir unser Schicksal selbstbestimmt in die Hand nehmen und unsere wertvolle Zeit und Energie in Dinge investieren, von denen wir selbst überzeugt sind. Bevor du nun zum nächsten Buch in Blinks übergehst, gib uns doch ein bisschen Feedback zu diesem mit einer E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff Ausgetickt.